Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 10 Minuten. Tanja, nach meiner heftigen Geschichte von der letzten Ausgabe hoffe ich, dass du heute für unsere Hörerinnen und Hörer mal einen etwas leichteren Tobak hast.
Ja, ein bisschen leichtere Kost, meinst du?
Ja, genau.
Ich würde sagen schon, ja.
Okay.
Also diesmal auf jeden Fall nichts allzu Ekelhaftes, sondern es geht eher darum, ja, wie die das gemacht haben oder besser gesagt, wie die das geplant haben.
Okay.
Und zwar, kennst du Nathan Leopold und Richard Loeb?
Nein, sagen wir jetzt nichts.
Sagt dir nichts, aber Funny Games sagt dir was.
Oh, Funny Games sagt mir was, der Film, ja.
Ja, ganz genau. Wobei das nur ganz entfernten Bezug dazu hat, aber es gab mal einen Film, der hieß Ein perfekter Plan.
Ja, der sagt mir was.
Oder Ein perfekter Mord, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Ja. Ach doch, mit dem Gosling war das.
Genau, ja. Und das ist, das basiert so lose auf der Geschichte von den beiden.
Okay.
Wir gehen in das Jahr 1904, 1905, da sind die beiden geboren.
Ja.
Und sind sehr, sehr wohlhabend aufgewachsen, deshalb so ein bisschen dieser Vergleich zu Funny Games.
Ja.
Also die haben sehr wohlhabende Eltern gehabt und waren beide auch sehr, sehr intelligent. Der Leopold hat mit 19 Jura studiert schon an der Uni in Chicago und hat 5 Sprachen gesprochen.
Krass,
Der Loeb war jüngster Absolvent an der Uni von Michigan. Also die waren einfach so sehr, sehr smart und, sag ich mal, haben das auch sehr gefeiert an sich selbst.
Ja.
Und als sie 18 bzw. 19 waren, haben sie sich dann überlegt, sie wollen den perfekten Mord begehen. Und sie sind ja so derbe klug.
Einfach so aus einer Champagnerlaune raus, sag ich mal so.
So kann man das sagen. Also sie haben vor allen Dingen gesagt, sie haben nach Nervenkitzel gesucht,
mhm,
weil sie haben halt ja dieses behütete Leben mit viel Geld und ne, so.
Also
gefühlt.
Langweilig wird es dann irgendwann
so ein bisschen,
auch.
Ne? Genau.
Viele wünschen sich ja mal viel Geld, aber irgendwann ist es auch langweilig.
Genau. Und ja, dann haben sie sich ein bisschen Nervenkitzel eben gewünscht und haben einfach gedacht, weil sie ja so intelligent sind, können sie das perfekte Verbrechen planen.
Ja.
So. Und dann haben sie 1924 Bobby Franks getötet. Und zwar war das ein entfernter Verwandter und ein Nachbar von dem Loeb.
Ja.
Den haben sie, sie hatten ja einen Bezug zu dem, ne? Also ist der natürlich auch in deren Wagen eingestiegen. Das war ja gar keine Frage. Dann haben sie ihn mit so einem Meißel ausgenockt. Das war nur der Loeb.
Ja.
Und dann haben sie ihn gemeinsam erstickt.
Ja, oh.
So. Und dann haben sie sich gedacht, weil sie wollten den Mord ja besonders intelligent begehen, dass sie sein Gesicht mit Säure verätzen, sodass die Identifikation ganz, ganz lange dauert.
Mhm.
Und dann haben sie seine Leiche begraben bei den Eisenbahnschienen. Und weil sie ja eben wollten, dass viel, viel Zeit vergeht, bis die Leiche gefunden wird, haben sie eine Entführung vorgetäuscht und haben der Familie eben geschrieben und gesagt, sie möchten Lösegeld für den Bobby von $10,000.
Ja.
So, da geht's schon mal los. Also zum Thema, die sind ja so smart. Dieser Brief, und das fand man kurz danach halt raus, als man schon so einen Hinweis hatte, wurde auf einer Schreibmaschine geschrieben, die nur von so 3-4 Leuten in der Stadt genutzt wurde, an der Uni.
Ja, das war schon mal der erste Fehler.
Das war schon mal ein grober Fehler, ganz genau. Ja. Dann wurde ja die Leiche ganz kurz danach von Eisenbahnmitarbeitern schon gefunden.
Mhm.
Also es war überhaupt nicht über Monate, wie sie sich das erhofft hatten. Und die Polizei hat dann relativ schnell gesagt, also es kann sich um keine Entführung handeln, weil die Entführer hätten überhaupt kein Interesse daran gehabt, die Leiche, also den sofort umzubringen.
Ja.
Das heißt, wir haben eine Leiche, das heißt, es ging um den Mord.
Ja.
Und dann, und das fand ich, also das finde ich, ist das Spannende in Anführungsstrichen an der Geschichte, wie sie so dachten vorher, dass sie es ganz besonders klug machen.
Ja.
Und es so richtig, ja dumm, muss man sagen, gemacht haben.
Ja.
Neben der Leiche wurde eine Brille gefunden. Und zwar hatte der Leopold seine Brille dort verloren. Und das ist eine Spezialanfertigung und nur 3 Personen in Chicago.
Oh. Und vielleicht noch Initialien mit drin.
Ja, so ungefähr. Ja, ja. So, nur 3 Personen in Chicago hatten diese Brille. Und dadurch, dass sie ja auch diesen Verwandten beziehungsweise Nachbarn von dem Löb
ja.
eben da getötet hatten, hatten sie natürlich ganz, ganz schnell den Link zu dem Leopold.
Ja.
So. Sie haben die also sofort verhört. Dann hatten sie auch noch diesen Brief mit dieser Schreibmaschine geschrieben. Ja. Haben die verhört und die haben es sofort zugegeben. Allerdings haben sie jeweils den anderen beschuldigt.
Ach so, ja, okay. Das ist natürlich dann auch wieder knifflig für die Polizei.
Genau. Und der Anwalt hat dann eben versucht, die Todesstrafe zu umgehen, weil die ja beide minderjährig waren. Und das hat auch funktioniert. Und sie haben dann beide lebenslang für den Mord bekommen und 99 Jahre nochmal obendrauf für die Entführung.
Muss man sich mal vorstellen, ne? Also da verschenken die so ein Leben eigentlich, wo sie alles in genau. den Schoß gelegt bekommen haben.
Ja.
Und einfach nur aus so einem, aus so einer Laune heraus ja. Einen umzubringen.
Und dann haben sie ja in der im Gefängnis haben sie die Häftlinge unterrichtet. Also sie haben dann noch so profitiert von ihrer Bildung, die sie hatten.
Ja.
Und der Löb ist allerdings mit 30 umgebracht worden.
Ja.
Und zwar wurde der von einem Häftling mit einem Rasiermesser getötet.
Boah.
Und warum? Der Häftling, wollte ich gerade so kommen, hat gesagt, er hat aus Notwehr gehandelt. Also, weil der Löb ihn angeblich vergewaltigen wollte.
Ah.
Und der Leopold, der ist dann... hat sich auch mit der Geschichte auseinandergesetzt und der und auch der Seelsorger in diesem Gefängnis haben gesagt, sie gehen davon aus, dass es genau umgekehrt war. Also der Häftling hat ihn dann getötet, weil er sich gewehrt hat, weil der Löb einer Vergewaltigung aus dem Weg gehen wollte.
Ja, okay.
Also sie haben gesagt, das können sie sich nicht vorstellen.
Also genau
umgekehrt halt, dass er das gemacht hat. Ja, und 1958, nach 33 Jahren, wurde der Leopold dann auf Bewährung entlassen, ist nach Puerto Rico gezogen, hat geheiratet und ist dann irgendwann mit 64 an einem Herzinfarkt gestorben. Also hat noch ein bisschen was tatsächlich von seinem Leben gehabt.
Also wenn ich das so höre und hier auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir noch einen kleinen Moment Zeit haben. Da habe ich noch eine kleine skurrile Mordgeschichte, also beziehungsweise Mordprozess. Und zwar, ein Amerikaner will die Leiche seines Mitbewohners entsorgen, weiß aber nicht wo. Also bittet er Apples Sprachassistenten Siri um Rat und die gibt tatsächlich eine Antwort.
Krass.
Wie entsorge ich am besten eine Leiche? Das ist eine Frage, die sich in erster Linie Mörder stellen dürfen. Immerhin soll der Tote besser nicht gefunden werden und wenn die Ermittler die Leiche doch entdecken, sollten sie den Mörder trotzdem nicht so schnell auf die Schliche kommen. Wer nicht weiß, wo er die Leiche verstecken soll, der kann Siri, Apples Sprachassistent, fragen oder Assistentin fragen. Auf diese Idee soll ein 20-jähriger alter Amerikaner tatsächlich gekommen sein. Und zwar, im September 2012 soll Pedro seinen damaligen Mitbewohner Christian entführt, erdrosselt und teilweise vergraben haben. Das angebliche Motiv, Christian habe sich mit der früheren Freundin des Angeklagten getroffen. Seine Leiche wurde in einem Waldgebiet gefunden. Am Dienstag legte der Staatsanwalt das vermeintliche Beweisfoto im Prozess vor, das die Ermittler auf Petros Facebook-Seite gefunden hatten. Es ist der Screenshot eines Dialogs, den der Angeklagte mit seinem Smartphone geführt haben soll. Ich muss meinen Mitbewohner verstecken, soll Petro Siri mitgeteilt haben. Siri fragte dann, an welchen Ort hast du gedacht? Schlug aber auch selbst gleich 4 verschiedene Möglichkeiten vor. Sümpfe, Wassertanks, eine Gießerei oder eine Mülldeponie. Außerdem sei bei einer Untersuchung von Petros Smartphone festgestellt worden, dass die Taschenlampe 48 Minuten angeschaltet war. Der Staatsanwalt schloss daraus, dass der Angeklagte so lange brauchte, um die Leiche zu vergraben. Dann erklärte ein Sprecher der Polizei in Gainesville, es wäre fraglich, ob wirklich Petro die Anfrage stellte. Es ist bewiesen, dass Siri irgendwann von irgendjemandem befragt wurde. Der Screenshot zeigt, dass die Anfrage von einem Handy des Anbieters AT&T gestellt wurde. Der Angeklagte nutzt jedoch ein anderes Handy. Außerdem besitzt der Angeklagte ein iPhone 4. Siri war allerdings erst ab dem Modell 4S verfügbar. Der Anwalt des Angeklagten hob hervor, dass das Foto zwar eines von Hunderten auf Petrus Telefon war, allerdings beweise das nicht, dass er es auch tatsächlich gemacht habe. Da muss man jetzt noch auf das Urteil warten. Jedenfalls hat Apple schon Konsequenzen aus dem skurrilen Fall gezogen. Siri beantwortet die Frage inzwischen nicht mehr oder gibt nur ein sehr witzig von sich.